Und morgen ist der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit. Und wie ist es um diese Einheit bestellt? Der Ostbeauftragte Carsten Schneider kommt zu dem Schluss, viel sei nicht von ihr zu spüren. Viele Ostdeutsche fühlen sich als Bürger und Bürgerinnen zweiter Klasse. So hält er das in seinem aktuellen Bericht fest. Auch die jüngsten Wahlergebnisse in ostdeutschen Bundesländern belegen eher das, was als Schlagwort seit Jahren durch die Medien geistert, eine Spaltung der Gesellschaft in Ost und West, in oben und unten, in integriert und ausgeschlossen. Wir wollen jetzt auf Radio 3 zusammen mit den Psychoanalytikern Cécile Lötz und Jakob Müller darauf schauen, wie sie aus Psychoanalytikersicht diese Spaltung erklären und womit sich gegensteuern ließe vielleicht. Herzlich willkommen auf Radio 3.
Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Bei Spaltung denke ich als Laie eigentlich an was Getrenntes, an einen Felsspalt, etwas, das man mal zusammengehörte, aber auseinanderdriftet. Und Sie als Psychoanalytiker wenden den Begriff auch an, aber er wird anders verwendet. Ja? Und inwiefern lässt sich dann das auf unsere Gesellschaft übertragen?
Also Abwehr, Spaltung, jetzt bin ich aber schon beim Begriff, zählt nämlich zu den sogenannten Abwehrmechanismen in der Psychoanalyse. Das kann man sich vielleicht am leichtesten vorstellen, wenn wir an unser Immunsystem denken oder wie wir ja auch sagen, unsere Immunabwehr. Die hilft uns ja auch dabei, dass unser Körper gesund bleibt und äußere Eindringlinge abgewehrt werden oder innere Gefahren gebannt werden. Und so ist es mit der Spaltung auch. Die hilft uns erstmal dabei, die Welt zu ordnen und Komplexität zu reduzieren, was wir auch brauchen für unseren Alltag. Und jetzt ist es aber so, also auf Niveau unserer Psyche. Und jetzt ist es aber so, dass wie bei der Immunabwehr auf der körperlichen Ebene auch unsere psychische Abwehr sozusagen überreagieren kann aus verschiedenen Gründen. Und das kann eben bei der Spaltung dann auch der Fall sein, also dass sie sozusagen zu stark reagiert. Das kennt man zum Beispiel von der sogenannten Verleugnung. Das ist auch ein Spaltungsmechanismus, zählt dazu. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir mit einem Auge zwar die Realität wahrnehmen, eine bestimmte Tatsache, aber mit dem anderen Auge, das andere Auge irgendwie vor dieser Realität verschließen. Oder umgekehrt bei der Projektion, zählt auch zu der Spaltung. Wenn wir bestimmte Eigenschaften, die wir haben, die wir aber an uns nicht so wirklich wahrhaben wollen, auf jemand anderes übertragen, also von uns abspalten auf jemand anderen.
Mhm. Und das machen Sie in der deutschen Gesellschaft, in der deutsch-deutschen Gesellschaft auch fest? Eine solche Spaltung?
Ja, also ich glaube, es gibt viele Phänomene von Spaltung. Wenn man jetzt das, was Cécile, was du jetzt gerade gesagt hast, so auf Gruppenebene nochmal versteht, dann weiß man aus ganz unterschiedlichen Untersuchungen, dass auch Gruppen, die sich in einer Krise befinden, die Neigung haben, sich zu spalten. Also es ist zum Beispiel untersucht aus Firmen oder Unternehmen, wo dann eine bisherige Ordnung oder bisherige Führung nicht mehr greifbar ist. Dann fängt die Gruppe an, man sagt, so ein bisschen paranoid zu werden. Also sich zu überlegen, wer hat denn hier eigentlich jetzt das Sagen und will mir der andere eigentlich was Gutes oder nicht und wem kann ich hier trauen? Und nach einer kurzen Weile, man kennt es auch aus sogenannten Failed States, sieht man, die Gruppe fängt an, Lager zu bilden. Das sind jetzt wir und das sind die und mit denen wollen wir nichts zu tun haben und die sind schlecht und wir sind gut. Und damit schafft die Gruppe sich eine neue Ordnung, die aber dann ziemlich viele Probleme mit sich bringt. Und wenn man es jetzt auf die deutsche Gesellschaft überträgt, dann kann man jetzt, glaube ich, nicht von einem Failed State sprechen, aber doch von einigen Spaltungsphänomenen, die wir, glaube ich, vor allem an unseren Debatten sehen können. Also unsere Debatten über alle möglichen Themen in der Gesellschaft haben eine ganz starke Spaltungsneigung. Man merkt es immer daran, wenn es kaum noch möglich ist, in einer Debatte Ambivalenzen auszuhalten. Also, dass man unterschiedliche Meinungen hat, das ist ja gut. Mhm. Aber die Frage ist immer, gibt es noch so was Drittes, Verbindendes? Kann man noch irgendwie ins Gespräch kommen? Oder ist da ein Riss zwischen uns? Und ich habe eigentlich auch schon mein eigenes Medium. Es gibt gar nicht mehr einen Marktplatz, wo wir miteinander diskutieren, sondern jeder hat seinen eigenen Marktplatz oder seine eigene Show.
Durch die sozialen Medien ja auch gemacht, ne? Weil man bewegt sich dann immer mehr in seiner eigenen Blase und tritt dort gar nicht mehr raus oder hört keine anderen Stimmen mehr oder muss sie auch nicht hören.
Ja, ich glaube, das kann man schön wirklich auch beobachten, dass man oft bei Videos, die man sich zum Beispiel auf YouTube anschaut oder auch Instagram oder sowas, dass man im Grunde schon an der Art des Videos und dem Inhalt schon weiß, was die Kommentare unten sagen werden, weil das so eine bestimmte Blase, glaube ich, anspricht, in der sich dann die Leute auch bewegen, dass es schwer ist, dann noch andere Meinungen zu hören.
Ich glaube, so ein Phänomen von Spaltung ist aber auch, dass sie jeden affiziert. Also man kann sich kaum noch entziehen. Man sieht es an solchen Debatten wie zum Beispiel zum Gendern. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Fass aufmache, aber es ist so eine Frage, weil
ich glaube, das ist eine harte Debatte auf jeden Fall. Ja.
Das ist eine extrem harte Debatte. Und man merkt, es ist fast nicht möglich, eine dritte Position zu finden, weil man entweder gendert man ja oder man gendert nicht oder man laviert so rum. Aber irgendwie ist man gezwungen, sich zu positionieren. Ich laviere rum.
Ich laviere auch rum, ja.
Aber man ist gezwungen, sich zu positionieren und eine sehr gespaltene Debatte ist dann sehr sensibel überprüft eigentlich nur die ganze Zeit anhand der Endung, die man am Wort verwendet. Gehörst du jetzt zu uns oder bist du gegen uns? Traust du dich anscheinend nicht so richtig? Ne? Und daran merkt man, man kommt in eine Spaltung und man kann gar nicht mehr eine Position ergreifen, die jenseits dieser beiden Lager liegt.
Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach? Wieso hat sich das so entwickelt?
Also ich glaube, soziale Medien ist, glaube ich, schon ein wichtiges Stichwort, was wir gerade schon gesagt haben. Ich glaube auch, dieser Krisendruck, der auf der Gesellschaft lastet, dass die Gesellschaft viele Punkte hat, an denen sie, ich sage mal, mit vielen Frustrationen, Ängsten, wir würden psychoanalytisch sagen, also mit ungebundenen Affekten umgehen muss. Und je größer dieser Druck auf eine Gruppe wird, desto mehr neigt sie dazu, so ein bisschen archaische Abwehrmechanismen zu verwenden, nicht mehr so gut ihre Gefühle auf eine andere Weise regulieren zu können. Und da, glaube ich, finden wir ja einige Sachen jetzt in der jüngeren Geschichte.
Man kann ja auch immer wieder feststellen, dass Menschen auch in so einen Modus gehen, dass sie sagen, wir gegen die da oben oder wir gegen so eine Elite. Und warum machen denn Populisten dann für viele Menschen ein so attraktives Angebot, obwohl sie ja eigentlich gar nicht vereinen wollen, sondern ja vor allem auch immer mehr trennen wollen?
Ja, ich glaube, dass Spaltung, das machen ja Populisten häufig, hat auch eine verlockende Seite, weil es so schön die Welt ordnet in Gut und Böse, oben und unten, wie auch immer. Und unser Alltag ist einfach letztlich, und unsere innere psychische Welt auch, ist durchzogen von Komplexität, von Ambiguität, von Widersprüchlichkeiten, Uneindeutigkeiten. Und das ist auf einer psychischen Ebene, erzeugt das eine immense Spannung und die ist schwer auszuhalten. Das nennen wir in der Psychoanalyse oder Psychologie die Ambiguitätstoleranz. Und das braucht eine gewisse innerliche Kapazität, um diese Spannung, diese Ambiguitätstoleranz aufrechterhalten zu können. Und wenn man aus irgendeinem Grund diese inneren Kapazitäten nicht hat, können verschiedenste Gründe sein, dann hilft Spannung eben Spaltung, diese Spannung wieder loszuwerden. Also indem sie den Konflikt nach außen schafft. Ich habe ja innerlich vielleicht widersprüchliche Gedanken. Zum Beispiel debattiere ich mit jemandem, ich habe eigentlich erst Meinung A, der vertritt Meinung B. Die ist völlig widersprüchlich und ich merke dann vielleicht, da ist aber eigentlich auch was dran. Das schafft in mir eine Spannung. Und die muss ich halten können. Und wenn ich das nicht kann, dann hilft Spannung mir, diese Spannung diese Spannung abzubauen. Und das ist das verlockende Angebot. Und ich glaube auch, und das kann man ja auch in vielen, es wird ja Trump immer wieder vorgeworfen, er sagt nicht die Wahrheit. Ich glaube, das Entscheidende ist, er muss gar nicht die Wahrheit sagen. Er spricht eine emotionale Wahrheit, glaube ich, an bei den Leuten. Das ist das Entscheidende. Deswegen kann man auch nicht rational argumentieren. Auf dieser rationalen Ebene spricht es die Leute gar nicht unbedingt an, befinden wir uns auch gar nicht, sondern wir sprechen von einer emotionalen Wahrheit. Und deswegen sind wir auf einer emotionalen Ebene. Und das, glaube ich, wird viel in so populistischen Meinungen, werden, glaube ich, affektive Wahrheiten ausgesprochen.
Zuletzt bei individuellen Personen, die ja von so Spaltungsprozessen geprägt sind, dann würde man ja eine Therapie anraten nun. Was würde denn jetzt der Gesellschaft helfen können, um die Spaltungstendenzen zu überwinden?
Also ich glaube, was ganz wichtig wäre, also zum Beispiel, wenn wir in der Politik schauen oder auch in den Medien, kann man das ja auch sehen, dass es viel so eine Art, könnte man vielleicht sagen, PR-Sprech gibt. Also dass die, dass sozusagen in der Weise gesprochen wird, die, also zum Beispiel, wenn wir jetzt erstmal bei Politikern bleiben, wo die sich irgendwie abschotten. Die haben dann eine ganz bestimmte Sprache, die nehmen scheinbar die Sorgen und Nöte der Leute auf, aber man merkt, es sind eigentlich Phrasen. Und das schafft jetzt auf, also psychologisch betrachtet, psychoanalytisch gesehen, nämlich ein Problem, dass sich das Gegenüber ausgeschlossen fühlt und sich nicht wirklich ernst genommen fühlt. Und was dann passiert, ist, dass innerlich sich eine Frustration aufbaut, immer mehr, weil man merkt, man kommt im anderen nicht an, der versteht nicht wirklich, um was es mir geht, was mir wirklich wichtig ist, sondern der speist mich immer wieder ab. Ich laufe immer wieder in Wahrheit gegen eine Wand. Und ich glaube, da wäre es ganz wichtig, in ein anderes Sprechen, in eine andere Kommunikation miteinander zu kommen. Das ist natürlich dann auch ein Appell an die Medien, weil ich glaube, zum Beispiel dieses Copy-Pasten von Meinungen, das ist ja auch eine gewisse Art und Weise, sich abzuschließen. Und dann sind wir aber bei dem Problem, nämlich, ich glaube, dass dahinter viele strukturelle Probleme stecken. Also wenn man jetzt zum Beispiel das mit den Medien wieder besieht, dann gibt es ja, was weiß ich, Geldprobleme, das zu recherchieren, sich Zeit zu nehmen und so weiter. Und dann sind wir aber ganz schnell auf der strukturellen Ebene. Ich glaube, dass selten Menschen oder auch Politiker böse, böse Menschen sind. Sondern es hat ja meistens Gründe, warum jemand in diesen PR-Sprech fällt oder warum jemand Artikel kopiert und nicht mehr sozusagen ins Detail gehen kann. Aber das schafft, glaube ich, eine Frustration bei den Menschen.
Und da könnte vielleicht auch eine einfache Kommunikationsstrategie dann helfen. Erstmal spiegeln. Ich habe dich gehört, ich habe dich verstanden. Okay, jetzt können wir mal uns austauschen oder so.
Genau, und wenn sie nicht wieder in so eine Art Sprechgesang verfällt, also das merkt man ja auch zum Beispiel auf YouTube diese ganzen Entschuldigungsvideos, die dann auch schon wieder so instrumentalisiert werden. Also ich glaube, es geht wirklich um eine ehrliche Kommunikation und das ist, glaube ich, wichtig, eben nicht das nur zu nutzen, um etwas zu erreichen, sondern weil man wirklich daran interessiert ist, was meint der andere eigentlich damit, wenn er so frustriert ist. Wir kennen das ja zum Beispiel auch aus Partnerschaftsstreit.
Ja.
Wenn man merkt, der andere will wirklich wissen, was bewegt mich eigentlich gerade, was macht den anderen so wütend, dann öffnet man eine Tür.
Cécile Lötz und Jakob Müller auf Radio 3 über die Beziehung zwischen Deutschen 35 Jahre nach dem Fall der Mauer am Vortag des 3. Oktober habe ich gesprochen aus der Sicht von Psychoanalytikern. Und wenn Sie jetzt mehr über das Thema wissen möchten, die beiden Psychoanalytiker, die hosten seit 2018 den Podcast Rätsel des Unbewussten und im September haben sie in der Unterreihe Tiefseetauchen die Folge veröffentlicht, Spaltung, Risse im Selbst und der Gesellschaft, in der sie sich unter anderem mit gesellschaftlichen Spaltungsprozessen beschäftigen. Und vor einem Jahr ist ein Buch erschienen, wenn Sie lieber lesen möchten als hören, Mein größtes Rätsel bin ich selbst, die Geheimnisse der Psyche verstehen, im Karl-Hanser-Verlag. Ich danke Ihnen.
Ja, danke. Vielen Dank.
Einen schönen Feiertag danach.
Ebenso.